Es ist allerhöchste Zeit für einen 9. Blick-Après-Ski von diesem Winter. Grüß euch miteinander. Bevor wir nach einer sensationellen Weltmeisterschaft in Saalbach Hinterglemm mit dem Weltcup-Zirkus weitergehen auf Gran Montana, machen wir hier einen Zwischenhalt im Wachthaus in Andermatt. Unser Gastgeber ist das gute Gewissen vom Schweizer Skisport, Bernhard Russi. Guten Tag, Bernhard.
Guten Tag, grüß mich an.
Ich habe gehört, du bist nudelfertig, oder? Weil du wieder einmal die letzten 2 Wochen ein bisschen hast müssen arbeiten.
Also nudelfertig, nicht körperlich, sondern geistig.
Ja.
Man täuscht sich. Also ich meine, ich bin ja kein Journalist, oder? Aber doch hat man jeden Tag irgendeinem Ort zu etwas müssen sagen. Und wenn möglich nicht gleich wie alle anderen. Und das gibt ein bisschen Druck und ja, bist gefordert.
Bevor wir die WM nochmal analysieren, reden wir über das Wichtigste, das was am letzten Wochenende passiert ist. Ja, das fragst du. Migros Grand Prix, oder? Dein Enkel, der Johnny Russi, hat sich für ein Final qualifiziert.
Über das dürfen wir nicht reden. Ja,
wieso für Final qualifiziert, nicht? Wieso nicht?
Nein, da muss man bremsen. Vierten ist nicht gut.
Ist aber es reicht. Aber es hat gelangt für die Finalqualifikation.
Genau. Aber er sagt selber, ich muss ja nicht in der Qualifikation vorne sein.
Das ist absolut richtig.
Ja,
oder?
Genau.
Spricht so für
viel,
ihn.
So
er bringt alles mit von der Einstellung her für eine ganz, ganz grosse Karriere. Gut, dann reden wir jetzt nochmal über die Weltmeisterschaft in Saalbach Hinterglemm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich schäme mich heute ein bisschen, der Zunft vom Journalismus anzuhören. Weil wenn ich die WM-Bilanzen gelesen habe, zum Teil, gerade in Österreich, wo es Marco Odermatt als Flop von dieser WM bezeichnet. Der Marco Odermatt, der in genialer Art und Weise ist Super-G-Weltmeister wurde.
Ich meine, das
also denen müssen wir die Akkreditierung anziehen, sage ich.
Ja. Hä? Ja gut, was man muss machen, das weiss ich nicht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen sinnbildlich für unsere Zeit. Es ist sehr schnelllebig, es ist sehr oberflächlich und alles, was statistisch schon auf dem Papier steht und nicht kommt am Schluss, ist eine verlorene Schlacht.
Ja.
Und ich bin mit dir absolut einig. Ich habe es übrigens auch schon gesagt, Marco, seine Leistung im Super-G ist jenseits von allem zusammen, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich meine, es gibt die Weltbeste oder die jahrelang beste Abfahrt in Kitzbühel. Und es gibt vielleicht irgendwie zu Töni und Stenmark-Zeiten die absolut verrückteste Slalomläufe.
Also wenn wir schnell jetzt Sportarten übergreifen, wenn wir es mit dem Fußball vergleichen, wo bis heute das Viertelfinal-Goal von Diego Armando Maradona 1986 gegen England solo über den ganzen Platz und wo er nachher auch noch den Goal in den Schilden ausspielt.
Ist da die Hand auch noch dazwischen gekommen?
Nein, das ist beim 1-0. Jetzt war es 2-0. Okay,
jetzt weiss ich wieder, Willi.
Auf den Skisport übertragen ist der Marco Odermatt hat das abgeliefert, was der Maradona gemacht hat gegen England bei WM 86.
Ich meine, so kann es gibt es ja nicht im Skifahren, aber wenn es Weltrekord gäbe, dann ist das einer von diesen Weltrekorden.
Ja.
Und zwar im Super-G. Man muss immer gut auseinanderhalten. Ja. Nicht abfahren mit Super-G vergleichen. Aber der Super-G, wie der gefahren worden ist, ist absolut unglaublich. Und ich habe es schon einmal gesagt, es ist nicht wegen dieser Sekunde Vorsprung. Das kann es geben. Aber die Art und Weise, wie der Marco das gefahren ist, nein, er ist nicht gefahren. Er ist geflogen. Er hat ihn angezaubert. Es ist nie nur ein Quäntchen Fragezeichen dahinter gewesen. Ich glaube, für ihn auch. Ich konnte mit ihm darüber reden. Er hat sich genau auch so gefühlt. Er musste nie irgendetwas Neues erfinden, sondern das gebracht, was er kann. Das ist einmalig. Das wird nicht das letzte Mal sein, wo man den Super-G sieht.
Abfahrt und Riesenslalom hat er ja die Medaille relativ knapp verpasst. Klar, er war in beiden Disziplinen oder ist der Favorit. Sein Vater, der Walti, hat ja nach der Abfahrt, oder, hat er gesagt, jetzt muss er unbedingt auf den Team-Event verzichten. Also er hat ihm das geraten, wie er das übrigens auch gemacht hat. Weil er hat gesagt, er schafft im Moment die Umstellung von der langen Ski, von der Speed-Ski auf den Riesenslalom-Ski nicht so spielerisch wie im letzten Winter. Was ist denn für die Erklärung, dass das nicht so einfach geht in diesem Winter?
Oh, das ist extrem schwierig zu sagen. Er hat ja auch im Riesenslalom super Läufe. Ich meine, der zweite Lauf in Schladming aus einer fast unmöglichen Situation, das ist ja absolut wahnsinnig gewesen.
Ja, ich glaube, man war schon wenige Tage nach Kitzbühel, oder?
Ja,
nach
der Abfahrt, ja, ja. Muss man ich glaube, um das richtig können, zu beurteilen, müssen wir, da muss ich jetzt ein bisschen selbstkritisch sein, man müsste näher dran sein. Ja. Du müsstest jeden Tag dort sein. Du musst wissen, was für einen Ski nimmt er jetzt gerade. Also, wenn ich am Tag vorher habe ich auf Instagram gesehen, da ist der Marco geknündelt vor etwa 10 Paar Ski, Riesenslalom-Ski, und hat gefragt, welchen soll ich nehmen. Ich meine, diese Auswahl, das ist zwar gut, dass man so viel Auswahl hat, aber allzu grosse Auswahl kann dann eben auch hemmen. Und ich weiss nicht, ich meine, wir reden ja von Zehntel. Klar, genau. Zehntel umgerechnet auf Distanz ist auch noch genug, aber wir reden von Zehntel, die aufgehen kann, ein Fehler von den anderen, und schon ist es passiert und schon hat es wieder gestimmt. Die Umstellung von der Schnellen auf Riesenslalom, vielleicht könnte man da etwas finden. In der Vergangenheit war der Marco der Riesenslalomfahrer gewesen. Mhm. Und hat die Abfahrt mitgenommen. Mhm. Ist in die Speed gegangen, hat die mitgenommen. Vielleicht hier oben im Kopf weniger schon konzentriert oder weniger Topfavorit. So, und jetzt oft mal als amtierender Weltmeister, als Sieger von ganz grossen, von den grössten Abfahrten, ist er oft mal der Speedfahrer geworden, der auch Riesenslalom fährt. Und das kann mental, technisch nicht, aber mental kann das eine kleine Änderung geben. Darum, ich habe der Entscheid, dass er die Kombi nicht fährt, habe ich absolut richtig gefunden. Das darf man eins nicht vergessen. Wenn du den besten Abfahrer von dieser Weltmeisterschaft mit dem besten Slalomfahrer setzt, dann kommst du eben auf die Lösung Franjo von Almen und Meijer. Ja. Du hast den Abfahrtsweltmeister, amtierenden neuen Abfahrtsweltmeister, und hast der auf dem Papier besten Slalomfahrer. Ja. Das ist die Kombination.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass Marco seinen Platz nicht verdient hätte. Wenn er wollte, hätte er ihn aber bekommen. Das ist ganz klar.
Und sein Partner wäre ja der Meijer.
Meijer, genau. Und dann wäre er höchstwahrscheinlich eben auch Weltmeister geworden.
Reden wir über einen Doppelweltmeister von diesen Titelkämpfen in Österreich. Loic Meijer. Sensationell, oder? Du hast es gerade angesprochen. Teamkombi geht mit dem Franjo von Halmen und dann die Demonstration im Slalom, glaube ich, es war eine Demonstration. Also, ich habe selten etwas Spielerischeres gesehen bei einem WM-Slalom, wie das der Loic hat abgeliefert.
Hey, da kann ich nichts mehr sagen. Da hast du mir es gerade zum Maul ausgenommen. Es ist so, aber es war ja nicht nur jetzt an diesem Rennen gewesen, sondern man kennt seine Art und Weise, wie er fährt. Er hat so viel Gefühl. Und ich glaube, das Gefühl, das darf man einfach, du kannst dir nicht sagen, ich muss fein fahren. Wenn du den feinen Gedanken, wenn du den Charakter im Kopf nicht hast, dann bringst du das nicht auf den Schnee, dann bringst du das nicht auf die Ski, dann bringst du das nicht auf einen Slalomlauf. Also du musst die Charaktereigenschaft haben, dass du nicht mit der Brechstange jetzt durch den Slalom fahren willst. Da haben wir ja gesehen, Haufen Beispiel, es geht nicht. Übrigens, der Noel, also ich würde es nicht vorgreifen, aber ich würde es behaupten, der Noel hat keine Chance gehabt, den Meijer zu schlagen. Das hast du nach 3-4 Jahren gemerkt.
Er ist ja bei dieser Zwischenzeit.
Ja, wo er 1600 oder
so. Das hat er nicht mehr geholt.
Nein, im Gegenteil, er hat mehr kämpfen für eine Medaille.
Absolut.
Und damit wollte ich zwei total unterschiedliche Fahrer. Der Noel hat einfach die direkte Linie gesucht, ist durch das in die Querrippen hineingekommen, der hat geschlagen und gemacht und da. Und der Meijer sieht das, der hat die gesehen, der geht raus, der hat sukzessiv Druck gemacht auf diesen kleinen Radius. Und das ist unglaublich. Also etwas, es ist nicht vergleichbar im Moment.
Jetzt im Normalfall würde Loic Meijer
nach der... Doch, ich muss mich sagen, es ist vergleichbar mit der Kamirast, wie sie das gewonnen hat.
Mhm.
Das muss ich jetzt gleich noch sagen. Das hat mich tiefst beeindruckt, dass sie solche zwei souveräne, saubere Läufe abbringt.
Ist stark gewesen mit dem Unterschied, dass Kamil Rast nicht die Breite, nicht die Konkurrenz gehabt hat, oder wie der Loic Meijer bei den Männern. Das muss man einfach so sagen. Auch nicht der Kamil Rast ihre Leistung wollen schmälern. Aber wir reden nachher noch schnell über den Frauenslalom. Ich will noch schnell mit dem Loic Meijer fertig machen. Ich meine, nach dieser Performance bei der WM wäre er jetzt normalerweise der, der die Granatenverträge könnte machen, sehr wahrscheinlich in der Schweiz. Aber er hat nach wie vor ein Problem. Ich behaupte, er wird der Wawrinka vom Skisport bleiben. Weil der Federer vom Skisport, der heisst halt einfach nach wie vor Marco Odermatt, wo alles in Schatten stellt.
Da habe ich ein bisschen Probleme, einfach Wieso? Ja zu sagen, weil ich meine, Entschuldigung, jetzt haben wir gerade vorher geredet, er ist, und ich habe es ein paar Mal gesagt und geschrieben, ja. Er ist für mich momentan technisch der beste Skifahrer der Welt, zu vergleichen mit anderen ganz grossen Kilis, Seiler, ja. Töni, ja. Zurbriggen, wie sie alle heißen, ja. Von der Technik her.
Hat trotzdem viel weniger gewonnen als Marco Odermatt.
Ja. Darum habe ich ausdrücklich gesagt, ja. Technisch. Also der beste Techniker ist nicht immer der schnellste, das muss man auch wissen. Ja. Was du anspielen willst, ich würde nicht sagen, dass der Wawrinka der Verlierer ist.
Nein,
aber du hast schon.
Er hat 3 Grand Slam-Turniere gewonnen. Ja, ja. Wenn es keinen Federer würde geben, genau. Wäre der Wawrinka unser Wilhelm Tell von der Neuzeit.
Und er hat vielleicht noch ein paar andere Turniere gewonnen.
Sehr wahrscheinlich schon.
Weil er dann der gewesen wäre. Ja. Beim Meyer ist es ein bisschen anders. Klar. Bei solchen Diskussionen kommt immer auch der Charakter. Also die Ausstrahlung, die du hast. Bist du ein Volksmensch? Bist du ein Geerdeter? Wie bist du in der Mannschaft? Bist du der wo Mannschaft kann antreiben kann? Auf der Piste, neben der Piste, vor der Rennen, nach der Rennen. Und das ist halt der Marco Odermann. Das bleibt er.
Ist ein Entertainer auch noch?
Ja, ganz klar. Ja. Ganz klar, ganz klar.
Der Loic Meyer nicht ist?
Nein. Er fühlt sich wohl in dieser Situation, wo er ist.
Es ja gut, dass er nicht der Entertainer versucht zu spielen, obwohl er nicht ist.
Ganz genau. Ganz genau. Das ist seine Stärke. Oder? Das ist seine Stärke. Von der werden wir noch Jahre profitieren.
Gut. Jetzt reden wir über den Frauenslalom. Mhm. Du hast es schon angetönt. Camille Rasch gibt recht. Grossartige Leistung. Wendy Holdener zweit. Ich behaupte, für die Wendy Holdener war das die höchste Strafe, die passiert ist. Ich meine, jetzt ist sie jahrelang geschlagen worden von einer Schifferin. Dann ist die Vlhová gekommen. Jetzt sind die, im Moment, die Schifferin ist nicht in dieser Verfassung, die Vlhová ist verletzt, hat keine Rolle gespielt bei dieser WM in den Einzeldisziplinen. Und dann ist es ausgerechnet eine Teamkollegin, die die erste Goldmedaille, Einzelgoldmedaille von der Wendy Holdener verhindert. Das tut doch weh.
Man muss ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man so etwas behaupten oder diskutieren. Mhm. Ich glaube, dass du, wenn du im Wettkampf drin bist, dann denkst du in dem Moment nicht an deine Karriere, sondern dann denkst du an den Moment, wo stattfindet. Das Rennen, wo jetzt gerade stattfindet, wo jetzt gerade heute stattfindet, was ist es? Vierte nach dem ersten Lauf.
Ja.
Dort hast du in deinem Kopf inne, ich muss den einen Platz holen, ich will die Medaille. Und wenn du die dann hast, dann bist du mal einst zufrieden. Mhm. Glücklich ist vielleicht etwas anderes. Dass nachher noch jemand kommt, das gehört zum Sport. Und ich sage jetzt halt einfach, Wendy Holdener ist eine grossartige Sportlerin.
Unbeschritten.
Meine, genau das hat sie eben schon x-mal gelernt, x-mal müssen verdauen. Du musst so etwas verdauen. Klar, sagst du dir am Abend, verdauere ich nochmal jetzt schon wieder. Aber, wie ich immer wieder sage, am Schluss von einer Karriere ist nicht das, was du nicht hast, sondern das, was du hast. Mhm. Und Wendy hat verdammt viele Medaillen, Ehrenplätze, ganz klar. Aber sie ist schon näher dran.
Ihre die Slalom-Goldmedaille. Ich meine, sie hat im Team Gold gewonnen, Kombination. Da müssen wir aber nicht darüber diskutieren. Das hat nie und nimmer den Stellenwert. Das ist doch da.
Das grösste Highlight wäre ja, wenn sie es jetzt nächstes Jahr holt. Und ich glaube, das ist durchaus möglich. Ja. Absolut möglich. Ja.
Also
sie fährt das Jahr besser als auch schon.
Und man darf nicht vergessen, sie ist in einer Comeback-Saison.
Ja,
oder?
Genau.
Sie ist zurückgekommen von einer relativ schweren Verletzung, oder? Und ist relativ schnell wieder ganz vorne dabei gewesen. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet.
Ich habe gesagt, sie fährt besser das Jahr als auch schon.
Ja. Das ist Verdienst von Jörg Roten sehr wahrscheinlich. Bruder von der Karin Roten.
Ja, es muss sein, weil, ich meine, ich werde jetzt nicht gerade in die allerletzten Details gehen, aber ihre Fahrweise gefällt mir persönlich besser als die Jahre vorher. Sie ist geschlossener, sie ist näher, sie ist weniger Traktor. ist ein böses Wort, aber ich darf man ruhig auch solche Sachen bringen, weil wenn du zu hart, zu viel mit Wille in das Zeug hineingehst, dann fehlt dir eben die Geschmeidigkeit dort, wo du kannst Tempo erhalten machen, kannst du es ja nicht. Immer ein Fehler, den wir sagen, wir wollen immer Tempo machen. Das gibt es natürlich nicht im Skisport, außer am Start mit zwei Stockstößen und dann ist fertig von Tempo machen. Jetzt bin ich abgewichen, gell? Aber ja, ich will mit dem nur sagen, dass Wendy Holder mit dem kann umgehen, weil sie es bereits ein paar Mal geübt hat. Sie hat es bereits ein paar Mal erlebt. Sie weiss, wie noch Sieg und Niederlage können sein. Mit dem kann sie leben.
Aber weisst, wenn du gesehen hast, wo sie die Medaille auf sich hat und dann ist Camille Rast noch da oben, dann hat die Kamera in ihr Gesicht hineingeschwenkt, bevor das die Camille Rast gestartet ist. Wenn du die Anspannung gesehen hast.
Das ist doch logisch.
Ja, aber dann kannst du ja nicht sagen, oder? Sie war einfach schon mal zufrieden gewesen, dass sie die Medaille hatte.
Doch.
Weil du bist entspannt, du schaust entspannt in die Kamera rein, lächelst.
Nein, doch. Du weißt, jetzt kann es natürlich sogar um Gold gehen, oder? Aber in dem Moment, wo sie die Medaille auf sicher hatte, ist der Moment von Zufriedenheit ist extrem da gewesen. Und dann steigert sich das natürlich auf zu Gold. Das ist klar. Jetzt kann man sagen, und ich will nicht behaupten, dass das nicht so ist, geschlagen werden von einer deiner Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es wirklich ist. Kann zum Teil härter sein als von einer anderen Konkurrentin.
Aber das wollte ich ja sagen.
Ja.
Oder? Du bist ja nicht gern zweit worden hinter dem Colombin. Bist lieber zweit worden hinter dem Klammer.
Es kommt darauf an, in welcher Zeit, also in der Zeit, wo du aus dem Team raus keinen Podestplatz holst und oftmals, sagen wir, gewinnt der Colombin, dann ist das für mich auch eine Erlösung, weil wir haben endlich wieder einen Podestplatz gebracht. Aber wenn wir natürlich zwei, drei Podests nacheinander haben und du selber zweiter, dritter, vierter wirst, dann schlafst du nicht gut am Abend. Ja, ich verstehe.
Jetzt kommt mir gerade in Sinn. Ich habe noch Schulden bei dir. Und habe kein Geld da. Lindsay Vonn. Ich habe vor dieser WM gewettet auf eine Medaille von der Lindsay Vonn. Du hast dagegen gehabt. Du hast die 100 Stutz gewonnen.
Mhm.
Ja. Muss eingestehen.
Ja. Ich habe sie getroffen. Mhm. Ich habe sie getroffen. Wir haben auch ganz kurz miteinander geredet. Es ist klar, es hat sich dann natürlich umgesprochen, dass ich den Zeigefinger aufgehe. Pass auf, Lindsay.
Ja.
Und dann hat sie mir gesagt, hättest du mir das nicht zugetraut? Und dann habe ich gesagt, doch. Ich rede ja nicht vom Fahren, ich rede nicht von deinem Können, sondern ich rede nur von der Gefahr. Ich habe nur immer von der Gefahr geredet, die da oben ist. Ich finde nach wie vor ein grandioses Comeback, weil allein schon das, was bewirkt hat, oder was um sie herum alles für den Skisport gemacht wird, ist fantastisch, wie sie gefahren ist, technisch. Aber es ist irgendwie logisch, hat man übrigens beim Lukas auch gesehen, bei Nerobraten, auch gesehen, dass am Anfang so ein bisschen die Euphorie steigt und dann bringst du deine Resultate und oftmals willst du von dort noch das Mühe drauflegen. Und dann kommen auch wieder kleine Fehler.
Aber
das ist der Lindsay auch passiert.
Und der Lindsay Vonn kommt ja nicht zurück, um 13. zu werden zu einer WM oder bei Olympischen Spielen, die will die Medaille holen.
Hat sie immer wieder gesagt, sie ist nicht zurückgekommen wegen diesem Jahr, sondern sie ist zurückgekommen wegen nächsten Jahr.
Ja.
Und ich glaube daran, dass sie das schafft. Die Wett gegen die Medaille würde ich übrigens für das nächste Jahr nicht mehr machen.
Okay.
Nein.
Gut. Ich bleibe ja dabei. Ich finde es ein sehr gutes Comeback von der Lindsay Vonn. Trotzdem ist sie mir in Saalbach hintergelähmt wieder gewaltig auf den Nerv. Weil die Diskussion in dieser Teamkombination. Ich meine, jetzt hast du eine amerikanische Abfahrtsweltmeisterin, die Breezy Johnson. Dann ist doch ganz klar, dass die in dieser Teamkombination mit der Schifrin zusammenfährt.
Für mich auch.
Oder? Die Vonn ist sich aber nachher geklagen.
Ist wahr, das habe ich nicht mitbekommen.
Doch, hat sie gemacht.
Also intern oder öffentlich?
Öffentlich.
Ja.
Also,
wenn sie das wirklich gemacht hat, ist es nicht in der Ordnung, so viel Verständnis muss sie haben. Da reden wir dann auch wieder vom Sport. Klar, haben die sich sehr wahrscheinlich während der ganzen Vorbereitung schon gesagt, du weißt was, wir sind das Streamteam in der Kombi. Und am Schluss
das glaube ich nicht, dass die jemals den ganzen Winter miteinander geredet nicht. Haben. Das glaube ich nicht.
Hat er jetzt nachgegessen miteinander?
Schifrin ist ja eigentlich bis Saalbach ist sie verletzt gewesen, Speed-Disziplinen ist sowieso nicht auftaucht. Wo hätten die zusammen wollen, jetzt Nachtessen?
Ich weiß, ich kenne ihre Stammweizen nicht.
Und sie mögen sich ja nicht wirklich. Das ist kein Geheimnis.
Ja, das ist ein riesiger Konkurrenzkampf.
Ist klar, oder?
Ja, aber jetzt hast du den Konkurrenz...
Ist wie Wendy Holdener und Gami Rast.
Nein, es ist also bei der zweiten ist es schon ein bisschen vernünftiger. Also,
ja, wir tun es einfach schweizerischer austragen.
Ja, ein bisschen weniger Hollywood. Ja.
Ja, definitiv. Oder? Die Teamkombination, ich habe es der Hammer gefunden.
Ja.
Muss ich wirklich sagen, nicht nur wegen dem dreifachen Schweizer Sieg bei den Männern.
Aber vor allem.
Ja, das hätte dem Ganzen noch Kronen aufgesetzt.
Ja.
Aber es ist einfach per se ein wirklich cooles Format.
Absolut. Oder? Absolut. Und die das erfunden haben, denen muss man ein Riesenkränzchen widmen.
Ja.
Ich habe ja gesagt, aber jetzt dürfen wir nicht nur reparieren, andere Gedanken reinbringen. Wir können doch noch ein bisschen das, wir können noch das probieren und so. Sondern lassen sie jetzt hocken, lassen sie sitzen, lassen sie so genau so, wie es jetzt war. Der Grund, warum sie so grossartig war, ist, weil sozusagen alle Weltbesten Skifahrer, Skirennfahrer am stärksten sind. Ja. Ausser die, die keinen Partner hatten.
Ja, und
aber auf das kann man eben nicht schauen.
Jetzt kommt mal, darum komme ich jetzt gleich noch mit einem Reparaturgedanken.
Nein, kommt nicht in die Frage.
Ich steige nicht auf das.
Bringe, was du willst.
Ich habe dir ja schon gesagt.
Jetzt braucht es Ruhe.
Ich gebe dir Ruhe nicht. Ich habe dir ja schon gesagt, ich bin der Meinung, dass die grossen Nationen zu viele Startplätze haben. 4 ist zu viel. Ich hätte jetzt gesagt, mir gibt den grossen Nationen 3, wo sie reine Nationenpaarungen machen können. Und einen Platz gibt es noch frei, für eine Paarung zu machen, international.
Das ist so ein Blödsinn.
Wieso denn nicht?
Nein, ist so ein Blödsinn. Schau doch die ganze
Das ist grossen... doch jetzt wieder typisch von dir, dass du einfach gerade alles abtust.
Nein, überhaupt
oder,
nicht. Im Gegenteil.
Wo ein bisschen kreativ ist. Es ist doch noch viel lässiger, die Teamkombination, wenn ein Pinheiro Braten dabei ist.
Mit wem?
Beispielsweise mit dem Rogentin.
Nein, dann musst du das ganze System umbauen. Dann musst du es so machen, wie in den grossen Tennisturnieren, wo halt einfach jeder kann auswählen, ich komme mit dem und dem und wir tun uns anmelden. Aber du kannst es nicht mehr vergleichen mit einem Davis Cup, mit einem Ryder Cup oder wie all die Team-Events aussehen.
Ja.
Das Entscheidende vom Team-Event ist, dass nationenmässig die besten Fahrer am Start sind. Und ich finde, dass 4 pro Nation am Start sind, macht es eben gerade so unglaublich interessant. Weil damit hast du Garantie. Stell dir vor, du hättest in der Schweiz nur 3 gehabt. Welche Mannschaft hättest du denn nicht an Start geschickt? Ja, jetzt im Nachhinein, sagst du mir aufgrund vom Resultat. Aber vorher hättest du nicht können sagen, wir schicken nur 3.
Ja. Aber nein. Ich fände es einfach das Ganze noch cooler, wenn ein Braten, wenn ein Riding, wenn ein AJ Guinness in seiner Topform, wenn die auch dort dabei sind, das wäre doch das Ganze nochmal auf. Und darum muss man sich doch dürfen Gedanken machen, wie man die allenfalls noch reinbringen würde.
Dann muss der Riding einen finden, der in der Abfahrt nicht mehr als 2 Sekunden verliert. Und dann muss er im Slalom Bestzeit fahren und dann wird er Weltmeister für Great Britain. So einfach ist es. So einfach ist es. Man darf nicht alles...
Du hast ja noch irgendwie noch englische Urgrossmutter, oder? Er könnte ja die noch reaktivieren.
Nein, das wäre dann ein Comeback. Übrigens, einer hat für mich schon gefehlt. Es ist schade, dass der Hirscher nicht da war.
Ja, definitiv.
Wäre schön gewesen.
Ja. Gut, er ist als Ausrüster ist er dort gewesen.
Ich habe ihn nie mit meiner Ski gesehen.
Als Ausrüster von Christoffersen und vom Haugan, oder? Und der Christoffersen hat sich ja lautstark beschwert, was ja sonst nicht seine Art ist, oder? Er ist ja sonst eher ein zurückhaltender Typ, was sich in sich hineinfrisst, oder? Nein, er hat sich lautstark beschwert über das Material.
Ja, hat man auch gesehen.
Hat es nicht gepasst?
Komischerweise bei ihm hat es nicht gepasst, aber es hat andere gegeben, die im gleichen Ski gefahren sind, was eben gepasst hat. Und da muss man halt auch wieder einmal zurückschauen. Es hat nicht nur...
Ja gut, es hat beim Haugan gepasst im Riesenslalom.
Ja.
Aber im Slalom hast du nochmal andere Bedingungen gehabt wieder.
Ja, klar.
Oder?
Klar, ja.
Und meine These, eine junge Firma, eine junge Skifirma, wo auf einer Schneeart, wo es noch nicht manchmal hatte, haben ein bisschen die Referenzpunkte gefällt. Könnte sein.
Ja, ist möglich, aber ich meine, im Slalom haben sie einen Haufen Referenzpunkte gehabt, auch aus der laufenden Saison. Und es sind nicht immer die gleichen Bedingungen gewesen. Also zwischen ich weiß auch nicht, Gurgel und Levi und so sind dann schon total andere Bedingungen. Und da haben sie natürlich schon, ja, Informationen gehabt. Die ganze Materialdiskussion ist immer eine Gratwanderung. Ich habe vorher bei Marco und Riesenslalom-Ski probiert anzudeuten, dass es eben nicht immer gut ist, wenn du zu viel Auswahl hast. Dann suchst du vielleicht sogar zu weit, ich weiß es nicht. Aber offensichtlich, ohne dass ich jetzt dort ganz noch dabei bin, hat man bei gewissen von dir Fahrer mehr Rumpel, ich sage den Rumpler gesehen. Ob das unten raufkommt oder oben runter geht, ist auch noch eine zweite Frage. Vielleicht werden mehr mit dem Van Dier auch Weltmeister geworden. Vielleicht.
Das ist genau das, oder, was der Jetti Lamotte gesagt hat. Als ihn mit dem konfrontiert hat, hat er gesagt, im Christoffersen ist das rein von oben runter.
Ja. Ja.
Ich wollte übrigens noch ein Kompliment machen. Ich habe gut gefunden, was du in deinen Kolumnen geschrieben hast. Das Wettduell, dort hast du wie immer alt ausgesehen, oder? Du hast ja irgendwie bei der vorletzten WM gegen eine Grossmutter verloren.
Ich bin kein Spielertyp.
Oder? Aber wo ich nicht einverstanden war, ist mit ihrer Aussage, dass du in Gran Montana bei den nächsten Weltmeisterschaften weniger Schweizer Medaillen erwartest. Ich behaupte, es gibt mehr. Sollt ihr sagen, warum?
Ja, zählen wir es zusammen, ja.
Jetzt haben wir ja den Deal können machen mit den Zermatter. Also Swiss-Ski hat den Deal gemacht mit den Zermatter,
ja,
dass sie das Trainingsskigebiet können verwalten können.
Vernünftig und gut.
Genau, oder? Aufgrund von dem werden wir in den Speed-Disziplinen werden wir noch überlegener sein.
Also mehr als drei Medaillen können wir pro Disziplin nicht machen.
Ja, Frauen haben ja in den Speed-Disziplinen nichts geholt.
Okay.
Hä?
Ja.
Punkt für mich.
Punkt für mich, für dich, plus wird Lara nicht mehr da sein. Lara wird dann, ich sage es sehr wahrscheinlich nicht mehr dabei sein, das ist klar.
Ja, aber
muss man ersetzen.
Hast du ein super Talent, das in diesem Winter hat in St. Anton triumphiert? Die gute Frau Blondi, die wird dann noch ein bisschen weiter sein in zwei Jahren.
Definitiv. Die wird
reifer sein. Michel Gysin, oder? Wird wieder ihre Materialprobleme im Griff haben bis dann. Corinne Sutter wird den Zenit auch noch nicht überschritten haben.
Im Nein, 27. da bin ich mit dir einverstanden. Das geht absolut. Mallory Blanc übrigens auch. Also die hat ja noch ein Riesenpotenzial, oder? Und Zeit. Ja, okay, gut. Das sind dann zwei. Aber ob man dann gerade die drei Goldmedaillen in der Kombi, die dann nach dir sehr wahrscheinlich nicht mehr vier Schweizer Mannschaften können dabei sein, ja, nur noch drei.
Ja,
also
drei.
Bitte, das ist noch nicht entschieden. Ich glaube, dann passiert auch gar nichts in die Richtung. Das würde so bleiben, hoffentlich. Aber, ich meine, ist natürlich rein hypothetisch. Ich meine, ob du 14 Goldmedaillen machst in Kran, wie es damals
war. 14 Goldmedaillen haben wir auch im 87 nicht geholt. Ja, 14 Medaillen.
Es sind alle Medaillen Gold wert für mich. Darum komme ich auf Goldmedaillen. Ja. Haben wir gut rausgeschnurrt.
Traumhaft.
Das ist hypothetisch. Ich sage immer,
du bist im Wendimodus. Silbermedaillen sind Gold wert.
Nein, aber da musst es gibt ja den schönen Ausdruck, den Schiedstock kalbern.
Genau.
Und ich würde es mal einig sagen, mindestens bei den Männern hat bei uns der Schiedstock auch gehalbert.
Würde ich nicht sagen. Es hat ja so ziemlich das widerspiegelt, wo wir im Weltcup sind zusammengefahren.
Okay, und Norweger sind im Weltcup einfach Abraumer gewesen und haben sozusagen nichts gebracht.
Im Slalom, oder? Und Riesenslalom auch. Ja, dort, wo der Marco ist ausgeschieden.
Ja, okay, aber gleich, immerhin. Also, und haben sozusagen nichts gebracht, doch die Silbermedaille im Slalom noch. Aber.
Ja. Ich
sage jetzt halt einfach, und ich bin schon auch eher einer, der sagt, hey, wir müssen das nicht die Latte schon vorher, ein paar Jahre vorher so hoch setzen, dass wir eigentlich nur noch verlieren können. Wenn wir dort mit einer zweistelligen Anzahl Medaillen davon kommen, dann müssen wir uns glücklich schätzen.
Gut. Würde ich mich auch glücklich schätzen, mit 10 Medaillen in Gran Montana. Ich bin auch mit 9 zufrieden. Für mich ist der Weltcup sowieso wichtiger als die WM. Kugeln sind matchentscheidend, rein sportlich betrachtet.
Rein sportlich, trocken, ohne Applaus, ohne Begeisterungsstürme, ja, ohne Nationalhymne oder weiss Gott was, gebe ich dir absolut recht. Aber gerade diese Weltmeisterschaft hat doch wieder gezeigt, wie wichtig und wie grossartig eine Weltmeisterschaft ist. Ich bin mit dir einverstanden. Jeder Weltmeister ist nur im Augenblick der Beste. Nur im Augenblick der Beste. Er ist morgen, fällt das wieder bei Null an.
So ist es.
Und was gestern war, zählt eben auch nicht. Aber weil das so stark ist, der Moment, und auch bei den Zuschauern ist es eben unheimlich stark. Darum zählen eben die Titelkämpfe, Olympia übrigens auch, zählen halt einfach am Ende von einer Karriere extrem.
Ich habe nicht gesagt, dass sie nichts zählen, dass sie nicht wichtig sind.
Aber das Weltcup-Sieg,
rein sportlich betrachtet, ist für mich einfach eine Kugel mindestens so wertvoll, wenn nicht wertvoller, als eine Medaille.
Die sind hure klein, die Kugeln, ich sage das. Zu meiner Zeit hat es nicht einmal Kugeln gegeben. Haben sie nur Medaillen verteilt?
Nein. Also du meinst, Giovanoli hat noch keine bekommen, aber du hast doch
Kugeln. Ich habe keine Kugeln bekommen, ich habe nur eine Goldmedaille bekommen.
Und für zweimal der Abfahrtswelt gewonnen?
Ja, also egal, was du bekommst, oder? Aber es sind erstens, das finde ich eigentlich so schäbig, dass die kleine Kugeln bekommen. Er hat die kleine Kugeln gewonnen. Ich meine, das ist schon abschätzig. Das ist der falsche Wort. Das könnte man korrigieren.
Mhm. Also, dass der Sieger vom Disziplinen-Weltcup die gleich grosse, ja, Kugeln überkommt wie, ja, der Gesamt-Weltcup-Sieger?
Ja.
Nein, das kannst du doch nicht machen. Also, ich meine, der Gesamt-Weltcup-Sieger, das ist der ultimative König. Der steht doch noch mal eine Stufe über dem, der Slalom-Weltcup holt. Da musst du schon differenzieren.
Ich will gar nicht bezweifeln. Das ist wirklich so. Rein sportlich gesehen, statistisch gesehen, sind das die ganz, ganz, ganz grosse Leistung. Aber wie alles zusammen, es ist nicht etwas, was im Moment passiert. Es ist etwas, was sich langsam aufbauen tut und die hinten vor dem Weltcup schon vorbei ist. Vor dem Weltcup-Final. Und das allein zeigt ja schon, dass allein vom Spannungsbogen her, das nicht das Gleiche kann sein wie eine Weltmeisterschaft oder eine Olympiamedaille, Olympische Spiele.
Jetzt haben wir ja im Wallis im Hinblick auf die Saison 27-28 ein ganz spektakuläres Konzept am Start, das dann soll verwirklicht werden, wo du deine Finger auch im Spiel gehabt hast, die Gornergratabfahrt.
Aber die Finger sind schon lange wieder gewaschen. Das ist schon so lange her. Also
aber dann musst du die Finger nochmal dreckig machen.
Ja, Initialzündung hat stattgefunden.
Es ist ja noch nicht ganz fertig. Nein. Ich bin es im Herbst besichtigen mit dem Pirmin Zurbriggen zusammen. Hat mich vom Hocker gerissen. Ich habe es absolut genial gefunden.
Ja.
Die Gornergratabfahrt, die in der Saison 27-28 zuerst mal im Weltcup-Kalender auftauchen soll. Jetzt habe ich aber von FIS-Seiten gehört, kritische Stimmen, ja, das ist an gewissen Orten, oder ist das sogar zu steil? Der Steilhang dort, oder, der dreimal steiler ist als der in Kitzbühel, der ja auch schon für Erwachsene ist, muss man sagen. Und dann fährt man da noch knapp oder an einer Lawinenverbauung vorbei. Also Lawinengefahr für die Athleten. Ist es wirklich, hast du die Bedenken noch?
Nein, ich habe die Bedenken nicht, aber es ist eine Herausforderung vom Gelände her. Nur, wir reden von den besten Skifahrern der Welt, wir reden von denen, die alles im Griff können haben. Es ist eine Frage von der Kurssetzung. Wenn es an einem Ort zu lang, zu steil ist, dann muss man die Kurssetzung dementsprechend anpassen. Einfach generell, also es ist jetzt etwa 15 Jahre her, seit ich das letzte Mal dort oben bin. Und ich glaube, da müssen, absolut, ist ganz wichtig, da müssen Leute mit Erfahrung, müssen dort noch eines dahinter, sich noch eines hinterfragen, ist das wirklich gut? Ich glaube es. Dass die Renndirektoren von der FIS eher immer wieder den Zeigefinger aufheben, kann ich irgendwie verstehen. Die haben so viel Verantwortung bezüglich Sicherheit, bezüglich neue Pisten und neue Organisationen. Aber ich glaube, sie haben, von mir aus gesehen, haben sie in Zermatt gute Leute, die das können beurteilen können. Pirmin Zurbriggen hast du erwähnt, der sieht das heute noch gestochen scharf. Und dann, glaube ich, ist wichtig, dass der Didier Defago, der ja eigentlich das Ämtli oder das Schöppli als Kursdesigner wird übernehmen, höchstwahrscheinlich. Der hat genug Erfahrung und ganz, ganz wichtig, er ist eine neutrale Person. Und ich glaube, was Zermatt braucht, ist, dass du zwischen den FIS-Verantwortlichen und dem Organisator
nur einen neutralen hast.
Ob der jetzt viel, viel besser ist oder die besseren Entscheidungen kann treffen, das weiß ich nicht. Aber er wird die richtigen Entscheidungen und die richtigen Arbeiten wird er angehen, dass das absolut machbar ist. Übrigens, Kurssetzung kann dann niemand anders machen. Kurssetzung kann das OK nicht machen. Da kommt dann wieder
Trinkel,
der Hannes Trinkel und sagt, und so wird gefahren. Ja. Und der wird Lösungen finden.
Ja. Jetzt ist ja der absolute Eyecatcher auf dieser Abfahrt, wird wahrscheinlich der Sprung über die Zuggalerie werden, oder? Wo der Birmin Zurbrücken gesagt hat, oh, ich werde da 100 Meter springen.
Er ist immer weit gesprungen. Der Birmin ist immer weiter gesprungen als alle anderen.
Also wenn einer den Sprung richtig gut... Erben werden nicht ganz so weit springen.
Nein, ich glaube, wenn einer den Sprung richtig gut springt, gut drückt oder vielleicht sogar, wer weiß, vorspringt, dann kann er bei 30, 40 Meter landen.
Jetzt haben wir uns in der Zukunft bewegt. Jetzt gehen wir zurück in die Vergangenheit.
Aha.
Unweit von hier bist du vor etwa 70 Jahren dein erste Skirennen gefahren, hast es gewonnen und zur Belohnung hast du nicht einen Berliner, nicht einen Nussgipfel bekommen, sondern ein Ohrfeigen vom Vater. Was war das Problem?
Es war erstens eine gute Erziehung. Also ich habe dort dann etwas gelernt. Also man muss wissen, in der ersten Klasse hier in Andermatt hat es damals Massenstart gegeben. Also wir sind, ich weiss auch nicht mehr, 25 Buben, alle auf einer Reihe, ein Tor und unten das Ziel. Und auf den Schuss oder auf den Klapp sind wir alle weg. Ich war damals einer der Kleinsten. Und war sehr tiefig am Start, hatte einen anderen Stück zwischen die Ski gesteckt und bin natürlich vom Start relativ schnell weggekommen. Bin als Erster durch das Ziel. Folglich habe ich ja eigentlich realisiert, dass ich das trennen konnte. Bin dann daheim am Nachttisch gesessen und der Vater ist auch heimgekommen. Der Vater war übrigens Zielrichter.
Auch bei diesem Rennen?
Bei diesem Rennen. Ja. Ich musste stoppen. Ja. Ich musste schauen, wer ist erst, zwei, drei, vier und so weiter. Und dann hat er nichts gesagt und ich habe dann wollte ein bisschen blöffen und er hat gesagt, hast du gesehen, wie ich die abgetrocknet habe? Er hat keine Chance gehabt, kann ich dir sagen. Und dann hat es geklopft. Dann bin ich ein bisschen baff gewesen und er hat gesagt, los, ich muss dir jetzt eins sagen. So tut man nicht reden, wenn man ein Rennen gewonnen hat. Da du zuerst einmal lernen, Zweiter, Dritter, Vierter zu werden, das wirst du demnächst machen, bevor du da gehst, blöffen, das gehört sich nicht. Das ist der Ziel.
Er hat dir Demut beigebracht.
Ja, genau. Das war richtig.
Also wenn du sagst, gute Erziehung, du bist noch heute der Meinung, ein Ohrfeige im richtigen Moment schadet niemandem.
Du, die hat nicht wahnsinnig geklopft, gell? Ja. Und ich war auch nicht verletzt gewesen und hatte keinen Hörschaden, nichts. Also, ich würde jetzt nicht, das würde ich jetzt, ich meine, das sind ja alles auch verschiedene Zeiten. Da hast du nur schnell, die Hand ist dann ein bisschen lockerer gewesen. Oder sonst hätte es halt ein Viertel-Tätsch gegeben.
Was hätte dein autoritäre Vater gesagt, wo du ihm ein paar Jahre später, ich glaube, du bist dort irgendwie so durch 19, 20 gewesen, dass du jetzt Stuntman machst beim James-Bond-Film?
Ich glaube, das hätte er nicht gewusst.
Hätte er nicht gewusst, was der James Bond ist, oder was?
Doch, in Andermatt hat jeder gewusst, dass James Bond da ist. Das ist ja ein paar Jahre vorher, da hat man noch einen anderen Film gedreht. Aber ich würde jetzt einmal behaupten, ich weiß nicht mehr genau, aber ich würde jetzt einmal behaupten, das hat man daheim am Tisch nicht diskutiert.
Gut. Aber wenn man zurückschaut zu dem Einsatz, den du dort gehabt hast, ist es eigentlich ein Wunder, dass du heute noch so prächtig vor mir hockst, oder? Weil es ist ein Riesenmassel gehabt. Also du hättest können tot sein.
Ja, hätte ich können. Es ist am dritten Tag, glaube ich, passiert, Verfolgungsjagd, also an einem Hang entlang, im April innen, auf dem Sulzschnee. Wir mussten das 3-4 Mal machen. Und im vierten Mal ist der russische eingebrochen und ich bin Kopf über Füdle, das Loch ab und gerade auf die Straße. Aber ich würde sagen, freier Fall 3 bis 4 Meter und auf dem Kopf gelandet. Und habe mich dann irgendwie selber gerettet, indem dass ich den Helm abgezogen habe und mich an den Haaren gezogen habe, weil ich habe gemerkt, dass da hinten im Nacken irgendetwas blockiert. Und dann habe ich das gelöst und durch das bin ich aufgesessen und bin dann so zum Arzt gegangen. über die Halswirbel gebrochen gehabt. Und ja, also ein Riesenschwein gehabt.
Das war für die Aufnahme im
Dienste seiner königlichen
Majestät.
Genau.
Mit dem Lansbury, oder?
Genau,
mit dem
George Lazenby.
George.
Ja, ja, bist noch dran.
Freunde nennen ihn Lansbury, oder? Hast du denn als Stuntman Kontakt gehabt zum Hauptdarsteller?
Nein, der George Lazenby war nicht da. Die sind ja nur, weiß auch nicht, zwei Wochen sind die da für Zusatzaufnahmen machen. Der Grossteil ist ja in Mürre gedreht worden am Schildhorn. Aber Diana Rick war da.
Und das war das Bond-Girl dann?
Genau, das Bond-Girl.
Das war natürlich wichtiger für dich, oder?
Ja, hat mich natürlich interessiert. Und wir haben zwar nie jetzt nachgegessen miteinander, aber so zwischen Stuhl und Bank hat man dann gesehen.
Also das hat gelangt. Jetzt untertreibst du als grosser Womanizer. Du bist doch sicher in der Lage gewesen, um das Bond-Girl zu führen.
Die Erziehung, katholisch aufgewachsen. Ja. Und also, nein, da habe ich Hülle Respekt gehabt. Im Ernst.
Gut, kaufe dir das ab jetzt. Wir tun dann nachher, wenn die Kamera nicht mehr läuft, oder kannst du mir dann noch erzählen, wie es wirklich
ist? Nein, da kommt nichts.
Erzähl mir noch schnell abschliessend zu deinem Vater. Er ist ja dann nachher irgendwo durch ein Totenbett gelegen, wo du, bevor du auf Kitzbühel bist. Und das war quasi sein letzter Wunsch, dass du das Kitzbühel gewinnst, oder? So war es.
Ja, klar. Ich bin ins Spital gegangen, er war schlecht weg gewesen. Der Arzt hat gesagt, du weißt, dass ich nicht mehr weggehen würde, weil es ist eine Frage von Stunden, von ein paar Tagen. Und dann bin ich reingegangen und dann schaut er mich an und sagt, ich weiß schon, was du mir sagen würdest. Und dann sage ich, nein, ich bin einfach da. Und er hat gesagt, los, du musst auf Kitzbühel gehen. Geh auf Kitzbühel und gewinn mir das Rennen. Und er hat natürlich gewusst, dass das für mich der absolute Traum ist und mein absolut grösstes Ziel, das man haben kann nach Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und so weiter. Und mit dieser Einstellung bin ich auch gegangen. Mit dieser Einstellung habe ich trainiert und ich darf schon sagen, das war ein Jahr, wo halt einfach alles gestummen hat, alles gelaufen ist und auch Trainingsläufe, spielend. Ich glaube, mit 15 sogar am Start war, was ja dann auch wieder ein gutes Omen gewesen wäre für mich. 15 bin ich Weltmeister geworden.
70.
Und etwas, wo man, die Geschichte kennt man eigentlich gar nicht so gut. Ein paar Tage vorher hat Bernadette Zurbriggen in Bad Gastein eine Abfahrt gewonnen. Mit einem ganz, ganz neuen, innenplastifizierten Anzug. Innenplastifiziert, wie es die Italiener hatten, wie es die Österreicher hatten, aber wir noch nicht. Und dann hat man mit mir geredet und hat gesagt, du, wir hätten den Anzug von der Berner Zurbriggen, willst du den morgen fahren, im Rennen? Ich habe gesagt, ja, ich kann das nicht beurteilen, aber sehr wahrscheinlich kann man das probieren. Das Resultat war dann, dass ich über die Mausfallen runter bin, bei dem U-Hackerl, wie es mit den Österreichern sagen, bei dieser engen Kurve.
In diesem Karussell.
Karussell, normal, angedreht wie sonst. Aber ich hatte kein Boden mehr unter den Füßen gehabt. Ich bin sicher mit 10, 20 Stundenkilometer schneller auf der Ecke zugekommen, habe mich abgelüpft, unten durch beim Tor und hinterher ist die Gate zu. Und dann ist der Traum zu Ende gegangen.
Also es ist der plastifizierte Anzug im Endeffekt wahrscheinlich ausschlaggebend gewesen und nicht...
Der Überwille. Also beides.
Ja.
Gell? Ich bin dort sicher auch länger in der Hockey geblieben als im Training. Man sagt so schön, all in oder Gas geben oder weiß auch nicht was. Aber im Prinzip ist einfach ein Überschätzen von der Situation gewesen, ein Überwille mit der Brechstange etwas erzwingen. Eine gute Lehre, dass das nicht geht. Von dem habe ich nachher auch noch profitiert.
Hat dein Vater nachher zu diesem Zeitpunkt noch gelebt?
Ja, hat er noch 2-3 Wochen gelebt. Ich bin dann sogar auf Whistler gegangen, wo dann nicht stattgefunden hat. Und währenddem ich in Whistler war, ist er gestorben.
Also ein bisschen eine väterliche Figur war ja für dich auch der Karriere gewesen, wo dich als,
absolut,
wo
absolut.
Dich als Journalist in deiner sportlichen Blütezeit begleitet hat. Du hast nachher unter Immo angefangen, Skirennen übertragen als Co-Kommentator. Obwohl er das, glaube ich, nicht so wahnsinnig lässig gefunden
hat. Ja, ich muss den Kari da ein bisschen in Schutz nehmen. Es hat ja gar kein Beispiel gegeben.
Ja,
das hat es ja eigentlich noch gar
erste
nicht gewesen,
gegeben. Die das gemacht hat.
Und niemand hätte können sagen, wie das soll gehen.
Wer ist denn auf die Idee? Wer ist denn zumal auf die Idee gekommen?
Okay. Der Martin Furgler ist damals Sportchef gewesen und der ist auf die Idee gekommen. Man könnte doch jetzt da noch einen zum Karriere bei Kabine setzen.
Martin
Furgler. Das war ein harter Job für mich.
Martin Furgler, Bruder vom Altbundesrat Kurt Furgler, genau. Und Onkel von Matthias Hüppi.
Ja, genau. Da schließt sich der Kreis wieder.
Genau. Also, der Matthias hat es dann nachher ein bisschen einfacher gemacht als der Karl-Lehr bei der Anfangszeit, der nicht wollte, dass du dort zwischendurch auch noch etwas sagst.
Nein, das hat er nicht wollen. Er hat ganz klar gesagt, los, das sind die zwei Knöpfe. Ich drücke auf diesen Knopf. Und wenn ich drauf drücke, dann kannst du etwas sagen. Und wenn ich wieder drauf drücke, ist das Mikrofon tot. Aber es hat sich entwickelt. Also, ja. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, wir mussten ja zuerst lernen, wie das funktioniert. Wie geht das überhaupt? Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Wo soll man etwas sagen? Wo soll man ruhig bleiben? Und so weiter. Absolut verständlich.
Hast du am Anfang noch Hochdeutsch geredet? Auch?
Nein. Ich habe besser Schweizerdeutsch geredet als Hochdeutsch.
Aber weißt du, der Karl-Lehr war nicht der Einzige, der eigentlich nicht wollte, dass du etwas sagst. Während der Didier Gysch.
Aha. Ja, gut, aber das ist ganz etwas anderes.
Was ist eigentlich das Problem zwischen dir und dem Gysch?
Eigentlich kein grosses Problem. Es tut natürlich an einem Skirennfahrer, wie es Didier ist, und sagen wir, ich mag mich erinnern, in Garmisch war das irgendeiner, wo ich gewagt habe, die Position, die Hockey-Position von Didier Gysch ein bisschen anzunehmen, um zu erklären, warum sie in diesem Zwischenstück nicht schnell genug sind, warum sie dort die Zeit verloren haben. Und wenn man das in der Wiederholung angeschaut hat, hast du eindeutig gesehen, dass die gewonnen haben, sind einfach irgendwie 80, 90 cm über dem Boden gewesen mit dem Rücken. Und der Didier ist halt ein bisschen höher gewesen. Und das ist die Diskussion gewesen, dass sie schlechte Anzüge haben, Material und so weiter. Und ich habe das gewagt, halt zu erwähnen. Muss ich erwähnen, wenn ich so etwas spüre. Und einfach etwas ganz Allgemeines. Ich glaube, ein Co-Kommentator ist etwas wie der Avocat du Diable, also der Teufelsagent, der wie am Stammtisch nicht gleicher Meinung ist wie alle anderen, sondern irgendjemand nur etwas bringt, wo vielleicht ein bisschen Unruhe ins ganze Zeug oder mindestens Diskussionen bringt. Das ist das einzige Problem, haben wir nie gehabt.
Aber wie hat er das nachher denn ausdiskutiert?
Ja, er ist aussen durchgelaufen und hat mir schon ein typisches Zeichen gemacht. Also,
hat er alles ab.
Ja, genau. Ja. Also er hat, ich glaube, vor einem Haufen anderen Zuhörer oder Zuschauer hat er gewusst, was ich gesagt habe. Also er hat dann schon direkte Informationen gehabt. Übrigens, ich habe ein super Verhältnis. Ich meine, die Gysch war in meiner Abfahrtsrennschule gewesen. Und ich habe damals schon behauptet, ist eines der grössten Talente, der da kommt. Er hat dort den Kurs, das sind 20 Jahre lang, habe ich das gemacht. Also Vorbereitungen auf den Winter, wo Zurbriggen, Heinzer und all die durch sind. Aber einer von denen ganz grossen war Didier Gysch.
Gut, und das Schöne war ja, wenn man mit ihm mal die Lampe kam, man konnte es nachher ausdiskutieren. Absolut. Und dann ist es nachher auch wieder gut.
Absolut.
Ich habe ja die eine oder andere Erfahrung gemacht mit ihm, oder?
Ja, das war sein Charakter. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum er so erfolgreich war am Schluss.
Gehen wir zurück in den Weltcup, diesem Wochenende bei dem Mann Gran Montana. Ich sage endlich. Fahren wir wieder mal auf dieser Piste National, wo wir 1987 wahrscheinlich den grössten Erfolg, Abfahrtserfolg in der Swiss-Ski-Geschichte hatten, mit dem Vierfachsieg. Müller, Zurbriggen,
Alpiger, Heinziger. Hat er nur drei Medaillen gegeben, gell?
Hat nur vier. Ja,
okay,
ja,
gut.
Ja. Dani Mahrer noch sechste, Wahnsinnsergebnis. Coole Abfahrt habe ich immer gefunden, müssen aber nur noch im 98 nachher gefahren, Weltcup-Finalsieger Fritz Strobel. Jetzt ist es endlich wieder so weit. Ist das eigentlich eine Abfahrt, wo du auch schon als Pistenbauer bist im Einsatz gewesen? Hast du dort deine Finger auch schon im Spiel?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin sie zwar einmal gefahren, aber...
Also als Kameramann dann? Oder
nein,
was?
Nein, ja gut, das auch. Aber ich bin sie gefahren, aber nicht als Weltcup, sondern gerade nach Val d'Isère im 77, Dezember 77, genau, sind wir dort gefahren. Aber nein, mit dem habe ich nichts zu tun. Übrigens... bin mit dir einig. Super gute Abfahrt.
Die Gridero.
Ja, der Grund, warum sie nie gefahren worden ist, ist halt einfach das Weltcup-System. Ich meine, wir können nicht aus der Schweiz meinen, wir können x-beliebige Abfahrten haben. Wir haben 10 Abfahrten im Weltcup pro Jahr.
Ja.
That's it. Und jedes Land oder die grösseren Länder haben eine. Und wir haben unsere immer wieder gehabt. Das ist die Lauberhorn-Abfahrt.
Mhm. Jetzt haben wir ja in dieser Abfahrtswertung wieder die Chancen auf einen Vierfachsieg. Die historische Möglichkeit. Mit dem Odermatt, mit dem Von Almen, mit dem Monet, mit dem Mürisee, oder, wo dort im Moment vorne sind. Ich meine, wir Schweizer, wir hätten wahnsinnig den Blausch, wenn es am Ende der Saison auch so wäre. Ich stelle mir aber aus internationaler Sicht die Frage, ist das gut?
Ich würde jetzt mal sagen, jawohl, du hast schon recht. International, wirtschaftlich, touristisch, imagemässig. Aber das ist mir schnurzegal. In dem Moment, gerade jetzt, in dem Moment ist das mir schnurzegal. Da zählt
ja, mir auch im Moment, aber weisst längerfristig.
Da zählt für mich das Resultat, zählt mehr. Und genug Zeug, dass wir halt einfach vielleicht die ersten 3 in der Abfahrt abholen, die wäre schon eigentlich fantastisch. Die Wahrscheinlichkeit ist gross.
Bernhard, ich habe jetzt Hunger. Wir sind ja hier bei dir daheim. In diesem Wachthaus.
Ja, ich gehe kochen.
Was machst du mir?
Reis und Bohr. Reis und Bohr.
Also Reis verstehe ich. Was ist Bohr?
Reis und Bohr ist ein Risotto, das aus unserem Tal ist. Mhm. Und weil wir sehr nah bei Italien sind, darum, oder beim Tessin, hat es bei uns immer viel Risotto gegeben, Reis, aber zu wenig Reis. Und darum hat man Herdöpfel drin geschnetzelt. Weil die Herdöpfel wachsen in unserem Tal. Und Bohr, das ist, glaube ich, Lauch. Ich glaube, es ist Lauch. Weißt du das nicht? Ja, und bei glaub, mir, sagen,
dort, wo ich herkomme, heisst der Lauch Lauch.
Nein, aber also, ich glaube, es kommt vom italienischen Burro.
Aha.
Das wäre dann wieder Lauch. Und Lauch wächst eben auch da. Also man hat dann so ein bisschen gemischt und das gibt den perfekten Geschmack.
Gut, ich bin gespannt. Hat Lust auf mehr gemacht, deine Schilderung.
Ist gut.
Euch wünsche ich wahnsinnig viel Spass bei den Übertragungen von der nächsten Skiweltcuprennen. Wir werden nächste Woche werden wir das alles wieder analysieren. Gute Zeit, bis dann. Ade miteinander.